Marmor, Stein und Eisen bricht. Wer kennt denn den Song eigentlich noch? Kennt ihr den noch? Wow! Trafi Deutscher, Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber unsere Liebe nicht. Ne? Alles geht vorbei, nur wir sind uns treu. Brustton der Überzeugung von ihm damals. Ich mache bei uns in Liebenzell ja auch Konfirmandenarbeit. Wir haben jedes Jahr ein Konfirmandenseminar mit ca. 45 bis 50 Konfirmanden bei uns. Und einer meiner ersten Lehreinheiten ist zur Frage der Identität. Wer bin ich? Und ich habe am Anfang dort so ein DIN A4-Blatt und ich bitte Sie dann mal, dieses DIN A4-Blatt auszufüllen. Und ich habe dann verschiedene Fragen da drauf geschrieben und ein paar Sätze, die Sie selber zu Ende schreiben sollen. Und da habe ich ein paar für Schwaben, ältere Schwaben würde ich mal behaupten, gemeine Sätze drauf. Da steht zum Beispiel, meine Figur finde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Tolle Frage, ne? Klasse an mir finde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe damals diese Fragen entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass wir Deutschen uns mit der Beantwortung dieser Fragen sehr schwer tun. Zumindest ich und meine Generation. Also man ist da manchmal sehr selbstkritisch mit sich. Amerikaner sind da ganz anders. Dann habe ich aber gemerkt bei den Konfis, da hat sich was geändert. Die können doch tatsächlich ganz flott und locker vom Hocker eine gute Antwort dahin schreiben. Ich habe gemerkt, da hat sich bei uns mit Deutschland sucht den Superstar und The Voice of Germany hat sich etwas verändert. Man lernt sich zu verkaufen. Man lernt sich zu präsentieren. Man weiß jetzt in unserer Gesellschaft, was ins Schaufenster gehört und was da auch Platz hat. Und deshalb kann man auch über sich reden. Und man ist dann manchmal etwas erstaunt, zumindest ich, mit welcher Eigenwahrnehmung Menschen auftreten. Ich bin sowieso manchmal erstaunt, wenn ich sehe, wer sich bei Deutschland sucht den Superstar und so weiter überhaupt auf die Bühne traut. Da würde ich ja hingehen können. Das bei meinem Gesang. Ich wäre dann sicherlich auch so eine Lachnummer. Aber es geht mehr um die Wahrnehmung dessen, was bin ich wirklich als Mensch und was stelle ich dar? Das ist das ganz Erschreckende. Neulich kam es mal wieder im Fernsehen, wo jemand gesagt hat, es kommt heute im Wesentlichen nicht auf die Inhalte an, sondern so, wie man sich präsentiert. Wenn du telegen bist und wenn du gut schwätzen kannst, das ist das Entscheidende. Nicht, was du im tiefsten Inneren, im Wesenskern als Mensch wirklich bist, ist das Entscheidende. Und da passiert etwas, dass wir sowas wie einen Knick in der Wahrnehmung bekommen. Dass bei uns wichtiger wird, was man ins Schaufenster stellt, als das, was man wirklich im Lager hat. Und dass man manchmal etwas ins Schaufenster stellt, was vielleicht im Lager noch nicht mal richtig vorhanden ist. Das ist draußen nur ein Karton, der da steht. Kein Inhalt. Bin da aber manchmal sehr selbstkritisch mit mir selber, weil ich denke, wie schnell lande auch ich selbst an dem Punkt, dass ich anfange, vergesslich zu werden und für mich vergolden sich ehemalige Zeiten zu goldenen Zeiten. Und ich sehe mich selber vielleicht mal als einen gewissen Helden oder zumindest rede ich davon so, als ob. Meine vier Jungs spielen alle Fußball. Und es ist sehr interessant, wenn Kinder Fußball spielen, da kann man viel von ihrem Charakter sehen. Und es war für mich sehr interessant, war mal bei einem Spiel dabei, da ging es wirklich spitz auf Knopf. Und dann haben sie trotzdem gewonnen. Und dann sind die, zum Glück hatten sie ein T-Shirt an, sonst wären die Knöpfe geplatzt, mit stolz geschwellter Brust vom Platz geschritten. Und plötzlich mutierten die alle zu Götze und Ribéry und zu den Helden der Fußballwelt. Ein Pass war besser als der andere. Den Gegner, den hatten sie platt und nass gemacht. Und ich habe gedacht, hey, warte mal, haben die doch nicht irgendwas vergessen? Was hatten die sich angemotzt und fertig gemacht auf dem Platz? Angegeifert, frustriert gewesen, in die Erde getreten. Und jetzt waren sie die Helden der Nationen. Was ist unsere Eigenwahrnehmung und wie sehen wir uns selber? Wie schätzen wir uns auch selber unsere Gottesbeziehung ein? Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht, schmetterte Drafi Deutscher mal so in den 60er Jahren, das ist schon eine Weile her. Ne? Ich wundere mich, dass ihr den Song kennt. Das sind doch eigentlich nur die schon etwas fossilen Charaktere hier im Saal, die den kennen sollten. Wer die Geschichte von Drafi Deutscher kennt, der weiß, wenige Jahre nachdem er diesen Song rausgebracht hatte, war seine Ehe geschieden. Das war die Wirklichkeit. Alles geht vorbei, nur wir sind uns treu, konnte er nicht einhalten. Das menschliche Versprechen, so sehr es auch nach außen hin demonstriert wird, hat kein langes Haltbarkeitsdatum. Heute Morgen soll es um unsere Gottesbeziehung gehen, um unseren Glauben. Wie stark ist denn unser Glaube? Wie fest ist denn unsere Beziehung zu Gott? Ich lese uns dazu den Text aus dem Titusbrief. Da schreibt Paulus an Titus: Auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Was sehen wir? Wenn du jetzt mal dich zurücklehnst und sagst, ich schließe mal die Augen und die paar Jahre, die ich jetzt schon lebe und die ich im Bewusstsein noch zurückreflektieren kann, was sehe ich da? Wie schätze ich mich denn selber ein? Wie würde ich mich denn präsentieren? Haben wir wirklich so viel drauf, dass wir es echt ins Schaufenster stellen könnten? Ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die aus irgendwelchen Gründen in ihrer Vita ein geknicktes Selbstwertgefühl haben, ein mangelndes Selbstbewusstsein. Da gibt es manches. Es gibt viel Gutes in uns. Es gibt Erfolge. Es gibt wirklich etwas, worüber man reden kann und auch darf und auch soll. Aber wenn man etwas tiefer fragt und hinschaut, wenn man reflektiert, dann wird man vielleicht wahrnehmen, dass das, was wir uns so gerne, womit wir uns so gerne schmücken, oft überhaupt nicht so sehr auf unserem eigenen Mist gewachsen ist. Dass wir uns eigentlich nur glücklich schätzen können, wenn etwas gelungen ist und wenn wir so leben, wie wir heute sind und leben. Es ist gut, in der Bibel zu lesen, sich einmal die Personen anzuschauen, wie sie mit diesen Fragen auch umgegangen sind. David ist ja bei uns bekannt. Der hat so mal einen Rückblick in seinem Leben getan und reflektiert über seine Erlebnisse, über seine Erfolge und Misserfolge. Und dann hat er eine Frage gestellt, sich selbst eine Frage gestellt, aber es war eine Frage, die wieder an Gott gerichtet war. Wer bin ich, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Wer bin ich eigentlich? David hätte manches ins Schaufenster stellen können. Sein Sieg über Goliath. Alle hatten die Hosen voll. Und er hat den platt gemacht. Der hat die ganze Nation gerettet. Darüber ließ ich noch reden. Seine Erfolge über die Philister. Die ganze Frauenwelt der damaligen Zeit lag ihm zu Füßen. Hey, musikalisch war der auch. Der hätte bei Dieter Bohlen auftreten können. Ein beliebter Sänger. Der hat Sauls Depressionen kuriert. Seine militärischen Erfolge. Und auf alles das bezieht er sich nicht als auf etwas, was er als Leistung vorweisen kann. Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er weiß ganz genau, wie ich mal hierher gekommen bin. Das liegt an Gott. Damals hat Gott zu ihm gesagt, ich habe dich genommen von den Schafhürden. Der hat das nicht vergessen, dass er einmal irgendwo in die Pampa abgeordnet worden war. Keiner hat an ihn gedacht, als es um den Leitungsposten ging. Niemand. Nicht mal der eigene Vater. Die Dreckarbeit sollte er tun. Er hat keine Wahlkampagne gestartet, sondern er hat erkannt, Gott hat diese Dinge in meinem Leben gefügt. Vielleicht hat er daran gedacht, wie oft Gott seine Hand über seinem Leben gehalten hat, durch die Wüste gehetzt, ständig in Lebensgefahr und immer wieder haarscharf dem Tod entronnen. Wie viel Ängste hatte er ausgestanden und wie oft war er verzweifelt gewesen. Und dann steht da, dass Gott einen Jonathan zu ihm schickt und er stärkte sein Vertrauen auf Gott. Oder dann war da diese Geschichte mit Bathseba, der Ehebruch, der Mord. Eigentlich doch ein Grund, ihn aufs Abgleis zu stellen. Wie kann einer, der sowas gemacht hat, ein Mord, ein Ehebruch, wie kann der noch weiterhin König bleiben? War das nicht Ende der Fahnenstange? Aber Gott belässt ihn nicht auf diesem Irrweg. Er macht ihm das Leben zur Hölle, damit er im Himmel landet. Er schreibt mal in den Psalmen, denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Gott lässt es nicht zu, dass David sich verirrt. Er stellt sich ihm in den Weg. Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Das ist eine ernüchternde Erkenntnis. Wer bin ich? Wenn ich die Sprüche höre, Voice of Germany, ich zeige euch, wo der Hammer hängt. Heute rocke ich den Platz. Ich werde mal zeigen, was in mir steckt. Die Hütte brennt heute mit mir. Die Kandidaten lassen grüßen. Die haben Selbstbewusstsein aufgetankt. Und diese Tankfüllung, die reicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie abgewählt werden. Und dann ist das futsch. Marmorstein und Eisen bricht. Naja, dass der Drafi Deutsche auf der Schnauze gelandet ist, wen wundert es? Und so könnte man in die Popwelt und in die andere Welt hineingucken und sagen, naja, ist ja nicht verwunderlich, wenn die gegen die Wand fahren. Unser Leben ist solider. Wir haben mehr Bodenhaftung. Wer so denkt, dem ist vielleicht noch nicht aufgefallen, dass er sich bereits mitten im geistlichen Aquaplaning befindet. Dass er längst schon Bodenhaftung verloren hat. Es gibt eine notwendige, sehr ernüchternde Erkenntnis und Eigenwahrnehmung. Paulus schreibt an Titus, auch wir waren früher unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist eine Beschreibung von Menschen. Das könnte auch deine Beschreibung sein. Weißt du noch, was du einmal warst und dass du das früher nicht nur warst, sondern dass du das bedingt durch deine Genetik und so wie du aufgewachsen bist, auch noch in dir steckt. Das ist nicht einfach alles weg. Gott hat dir das Ewige, das neue Leben geschenkt. Das ist eine Hoffnung, die in dir schon lebt. Aber da ist noch ein alter Mensch, der auch noch recht lebendig ist. Frag dich doch mal persönlich, wie das so mit deinem gelebten Glauben vielleicht heute Morgen schon ausgesehen hat. kann ja schon sein, dass man sich morgens gegenseitig anmotzt, oder? Oder wie war das denn in den letzten Tagen? Welche Gedanken sind dir denn alle durch den Kopf gegangen? Welche Gefühle? Wie bist du anderen Menschen begegnet? Wie hast du auf Anfragen und Provokationen reagiert? Und wie viel Verlass ist denn wirklich auf dich? Ist das nicht manchmal sehr ernüchternd, was wir bei uns finden? Wir stellen auch als fromme Leute ja gern die guten Seiten nach außen. Ist ja auch okay. Aber da ist vieles, was nicht okay ist. Entdecken wir nicht immer wieder, dass gute Vorsätze, Einsichten, Versprechungen und Schwüre an der Wirklichkeit scheitern und einfach zerbröseln? Bist du schon mal an dir selber gescheitert? Ich glaube, dass das eine ganz gesunde Erfahrung ist. Wenn Gott uns das gönnt, dass wir auch mal an uns selber scheitern. Dass du über dir selber den Kopf schüttelst, dich nicht nur über dich selber ärgerst, sondern eigentlich nur verzweifelt und frustriert bist. Wie schnell zeigen wir mit dem Finger auf Menschen, die das Leben irgendwo voll an die Wand gefahren haben? Ein Drogenabhängiger, ein Alkoholiker, den wir irgendwo so einen Penner auf der Straße treffen, irgendeine andere Menschen in der Nachbarn, wo die Ehe kaputt ist und alles drunter und drüber geht und die sehr unsolide, unchristlich leben. Und man schwätzt drüber und denkt heimlich, ohne dass man es direkt tut, man ist doch besser. Und dann sollte man sich mal sagen, nein, nein, du bist nicht besser. Du kannst nur von Glück sagen, dass manches in deinem Leben anders gelaufen ist, dass du nicht so geworden bist. Du kannst nur von Glück sagen, wenn Gott dir ein behütetes Elternhaus gegeben hat. Oder wenn sich manche Dinge in deinem Charakter nicht festgefressen haben, durch eine Entwicklung, durch dein Umfeld, und dass andere Dinge anders geworden sind. Und dann beobachte dich doch mal selber, in Kleinigkeiten. Da verreißt man sich das Maul über einen Alkoholiker, aber man selber kriegt die Finger von der Schokolade nicht weg oder vom Kaffee und kriegt seine Fressattacken. Wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt viele Dinge in unserem Leben, da haben wir uns auch nicht im Griff. Die bagatellisiert man halt, weil sie gesellschaftlich sanktioniert sind. Aber im Ansatz lebt dasselbe in uns wie in manchen gescheiterten Menschen. Paulus schreibt mal an die Römer, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Es ist gut, wenn wir nüchtern wahrnehmen, wer wir einmal waren und was auch heute noch potenziell drinsteckt in uns. Es ist nur gut, dass man bei dieser ernüchternden Erkenntnis nicht stehen bleiben muss, dass es gute Nachricht gibt. Es gibt eine erleichternde Tatsache, etwas, wo man aufatmen kann. Da schreibt Paulus, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Nicht wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie wir Gott finden könnten. Nicht die Menschen sind mal auf den Plan getreten und haben sich überlegt, wie könnte Gott das wohl anstellen, uns aus dem Schlamassel rauszukriegen. Sondern Gott hat sich auf den Weg gemacht, uns zu suchen. Und er begegnet uns auf überraschende Art und Weise. Ich habe das immer wieder mal gehört von Leuten, dass sie gesagt haben, und dann habe ich mich bekehrt. Ich kann das gut nachvollziehen als etwas, wo ein Mensch sagt, ja, an dem Tag habe ich bewusst, von meiner Situation her gesehen, Ja gesagt. Aber ich möchte dem manchmal gerne widersprechen und sagen, denk doch mal drüber nach. Hast du dich bekehrt? Oder war es so, dass Gott dir nachgelaufen ist und du bist ihm weggelaufen? Du bist ihm ausgewichen? Und Gott hat dir Menschen in den Weg gestellt. Es hat Situationen gegeben, die dich beeinflusst haben und gedrängt, die dich fragend gemacht haben. Gott hat dir Dinge vor Augen gestellt. Und du musst im Nachhinein sagen, Ich bin stehen geblieben und habe mich von Gott einholen lassen. Ich habe in die Hand Gottes eingeschlagen, das, was er mir da mit Jesus Christus angeboten hat. Petrus spricht, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Gott ist freundlich. Gott watscht dich nicht für dein Leben ab und auch nicht für deine Schlechtigkeiten. Er haut nicht drauf, sondern er stirbt am Kreuz. Wir kommen von Weihnachten her. Christus, Gott wird Mensch, das ist das urchristliche Bekenntnis. Der Gott, der das Universum geschaffen hat und erhält, wird ein Mensch. Er redet nicht vom grünen Tisch und er schreit und proletet auch nicht rum. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht verlöschen. Er vergibt uns unsere Schuld. Er handelt mit uns wie ein guter Vater. Im Neuen Testament kommt es 63 Mal vor, 63 Mal, von Gott geliebt. Gott malt jedem von uns vor Augen, ich liebe dich. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist eine befreiende Zuversicht. Ich glaube, dass Gottes Liebe zu dir unendlich ist. Dass du dir nicht einmal denken kannst, wie groß Gottes Liebe zu dir ist. Was heißt das denn? Ich glaube. Ich halte für wahr. Ich halte es für richtig. Das sind vielleicht Elemente dessen. Heute wird ja in unserer Gesellschaft das Thema Glaube immer wieder aufgegriffen, auch in den Kinofilmen. Viele der heutigen Filme sind hochreligiös. Ihr kennt Star Wars? Weiß nicht, wer kennt's? Star Wars schon mal gesehen? Luke Skywalker? Sagt dir der Name Yoda was? Das ist dieser kleine Frosch da, ne? Der eine jede Ritter da mit diesen Ohren. Meister Yoda. Da gibt es eine Szene. Wer den Film gesehen hat, kann sich vielleicht daran erinnern. Luke Skywalker, der auserwählte Retter des Alls, der fabriziert da eine Bruchlandung auf dem Planeten Dagobah. Und dabei versenkt er sein Raumschiff im Tümpel. Nebenan in der Höhle hockt Meister Yoda. Und der Meister rät ihm, nur durch die Konzentration seiner mentalen Kräfte das Raumschiff aus dem Wasser zu heben. Und dann sieht man Luke Skywalker, schließt die Augen, hebt die Hand und dann wackelt irgendwas an der Wasseroberfläche, aber es funktioniert nicht. Und dann tritt Meister Yoda auf den Plan. Seine Froschaugen schließen sich, seine Ohrenspitzen fangen an zu wackeln. Er hebt die Hand hoch und langsam hebt sich das Raumschiff aus dem Wasser und er setzt es auf trockene Land. Luke Skywalker ist richtig von den Socken. Und er fragt, Meister Yoda, wie hast du das gemacht? Was ist die Antwort? Du musst nur glauben. Das ist fast biblisch, ne? Berge versetzen. Du musst nur glauben. Was ist Glauben nach dem religiösen Verständnis in vielen der Filme von heutzutage? Das buddhistische Gedankengut. Glaube ist ganz schlicht die Vitalisierung mentaler oder übersinnlicher Kräfte in uns. Glauben heißt zuversichtlich sein. Desmond Dekker hat so einen alten Schlager gesungen. You can get it if you really want. You must try, try, try. Versuch's. Du musst nur fest dran glauben. Festhalten, dann wird's schon. Überzeugt sein. Oft genug probieren. Nicht locker lassen. Optimistisch bleiben. Ist das Glaube? Ich würde dem deutlich widersprechen. Glaube ist nicht eine in uns wohnende Kraft, sondern ein Vertrauen, das sich, egal wie schwach oder stark es ist, sich nicht auf sich selber bezieht, sondern sich an Jesus Christus klammert, nicht auf die eigenen Fähigkeiten baut, auch nicht auf die eigene Religiosität. Wie weit meinen wir, dass Gottes Gnade reicht? Wann ist endlich Schluss? Hast du dich das schon mal gefragt? Also es ist schon erschütternd, was manchmal so bei uns auftaucht. Wann hast du dich das letzte Mal mit deinen Eltern gezofft? Aber richtig? Mit deiner Mutter? Weil die mal wieder so in so einem Behütungskomplex irgendwas dir antun wollte, was sie für gut fand, du aber gar nicht? Wann hast du mal einem anderen Menschen wirklich das Leben schwer gemacht? Oder dann redest du vom Glauben und anderem und wirst deine Sorgen nicht los. Bist immer dominiert von deinen Ängsten. Oder du redest vom Christsein und wann hast du das letzte Mal wirklich mit Gott ganz alleine offen geredet? Über dich und dein Leben? Es gibt tausend Dinge. Wie tief kann ich fallen? Manfred Siebald hat das mal in einem Lied getextet. Wie tief kann ich fallen? Und er schreibt dann dort, nie tiefer als in Gottes Hand. Nie tiefer. Es gibt in der Bibel so viele Beispiele von Menschen, die waren Menschen wie wir, wie du und ich. Ein Petrus, erbärmlich versagt, große Klappe, nichts dahinter. An David und andere. Johannes schreibt einmal über Jesus, von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Ich glaube, dass Gottes Liebe für dich unendlich ist. Nicht du und dein Glaube halten dich, sondern Gott hält dich. Wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Es ist Gottes Treue, die uns hält. Er hat sich für dich entschieden und er will absolut nicht von dir lassen. Und auf ihn ist Verlass. Paulus schreibt mal an Timotheus, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Gott ist der feste Halt, er ist der Schwimmring, der uns über dem Wasser hält. Im Hinblick auf uns selber, wer sich auf sich selber verlassen möchte, da könnte einem doch Angst und Bange werden. Paulus schreibt einmal an die Korinther im zweiten Brief, Gott ist es, der uns festmacht, samt euch in Christus. Was uns hält, sind nicht unsere Qualitäten. Das sind auch nicht unsere euphorischen Versprechungen à la Drafi-Deutscher. Auch nicht unsere wirklich ernst gemeinten Vorsätze. Von Gott werden wir gehalten. Er gibt die Stabilität. An ihn können wir uns wenden, wenn wir wieder mal versagt haben. Und er vergibt. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht verlöschen. Er macht dich fest auf seine Art und Weise, auch wenn du selber immer wieder innerlich wackelst und du merkst, ich bin ein Wackelkandidat. Sein Wort, seine Zusagen, sein Ja zu dir gilt. Und darauf kannst du dich verlassen. Er hält dich, auch wenn er zu Recht ungehalten über dich sein sollte. Und müsste. Er kann auch das bei dir stabilisieren, was dir selber nie gelingt. Gott ist es, der dich festmacht. Und darüber kannst du dich freuen. In Jeremia sagt Gott einmal zu uns, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist Jesus Christus, so wie er in die Welt gekommen ist. Denn Gott geht mit dir durch dick und dünn und er lässt dich nicht fallen. Und das macht deshalb einen Paulus auch zuversichtlich, als er an die Philipper schreibt. Er bezieht sich nicht auf ihre Qualitäten und die gute Beziehung, die er zu ihnen hatte. Er schreibt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Durch Jesus Christus hat Gott in deinem Leben etwas angefangen. Und du ahnst gar nicht, wie sehr du von ihm geliebt bist. Unendlich, mehr als du dir vorstellen kannst. Und er bringt dein Leben zu einem guten Ziel. Du kannst dich auf ihn verlassen. Denn, so schreibt es einmal der Psalmist, Gottes Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Und wer sich so an Christus hält, weil er auch von Christus gehalten ist, der kann auch anders leben. Da wird das Leben als Christ auch ehrlicher und so wie Paulus das hier auch an den Titus schreibt, auch konsequenter und deutlicher. Aber es ist nicht mehr ein selbsterzeugter Krampf, sondern ein befreiter Glaube, der weiß, Gott liebt mich unendlich. Und das ist etwas, was ich weiterleben und geben kann. Amen.